Wir dürfen heute in der Predigtreihe für den Kolosserbrief weitermachen, wo wir auch schon vor 2 Wochen angefangen haben und es letztes Mal fortgesetzt haben. Und im letzten Mal oder in der letzten Woche haben wir angefangen, uns ein Gebet anzuschauen, gewissermaßen. Oder Paulus berichtet davon, dass er für die Kolosser betet. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, in was für einem Verhältnis Paulus und die Gemeinde in Kolossee stand. In Kapitel 2 des Briefes lesen wir später davon, dass Paulus die Kolosser gar nicht persönlich kannte. Epaphras hat höchstwahrscheinlich die Gemeinde gegründet und ist nun bei Paulus und hat ihm von der Gemeinde erzählt, hat von ihrem Glauben erzählt, hat von ihren Problemen erzählt. Und nun schreibt Paulus diesen Brief an diese Gemeinde. Und die Gemeinde wird Paulus wahrscheinlich gekannt haben. Den Namen Paulus, das werden Sie jetzt nicht zum ersten Mal gelesen haben in der Briefeinleitung. Sie werden wahrscheinlich vorher schon von Paulus gehört haben. Vielleicht hat Epaphras ihm von Paulus erzählt. Der Name Paulus, der wird zu der damaligen Zeit wahrscheinlich geläufig gewesen sein. Paulus war wahrscheinlich auch für die Gemeinde ein großes Vorbild, auch wenn sie ihn nicht persönlich kannten. Wahrscheinlich werden sie immer von diesem großen Paulus gehört haben. Und jetzt bekommt eine Gemeinde in Kolossee, eine Gemeinde, die nicht besonders auffällig ist, weder positiv noch negativ. Kolossee ist keine Großstadt, nichts, was irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zieht, und doch bekommt diese Stadt nun einen Brief oder diese Gemeinde einen Brief von Paulus. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht jemanden bei dir im Leben hast, wo du sagen würdest, das ist vielleicht ein Vater oder eine Mutter für dich im Glauben. Einfach jemand, der vielleicht auch ein großes Vorbild für dich ist. Vielleicht ist es ein bester Freund, vielleicht jemand, den du gar nicht persönlich kennst. Vielleicht ein Prediger, den du dir oft und gerne anhörst und wo du merkst, es hat irgendwie meinen Glauben geprägt. Und wenn diese Person mir einen Brief schreiben würde, dann, das wäre für mich sehr bedeutend. Das würde mir irgendwie viel weitergeben. Das wäre mir viel Hilfe vielleicht für mein Leben. Und ich habe mir das vorgestellt, weil ich habe einige solcher Männer in meinem Leben, wo mir das viel bedeuten würde, wenn ich so einen Brief von dem bekommen würde. Und wenn dieser Brief anfangen würde mit: Dennis, jedes Mal, wenn ich an dich denke, bete ich zu unserem Gott und danke ihm für deinen Glauben und bitte ihn, dass du was auch immer er dann bitten würde. Aber wenn wir diesen Brief bekommen würden und diese Einleitung, wenn du das vorstellst, dass du einen Brief bekommen würdest von so einer Person in deinem Leben, der sagt: jedes Mal, wenn ich an dich denke, dann bete ich zu unserem Gott für dich und ich danke ihm und ich bitte darum, dass etwas bei dir im Leben passiert. Ich glaube, das könnte uns nicht kalt lassen, oder? Mich zumindest würde das nicht kalt lassen. Das würde mich bewegen, weil das Gebet füreinander ermutigt uns doch. Wenn wir hören, dass jemand für mich betet oder für uns betet, dann ermutigt uns das, dann zeigt es, dass wir einander verbunden sind, dann zeigt es, dass ich dem anderen wichtig bin und dass er ein Anliegen hat, was er wirklich mit Eifer vor den Herrn bringt. Und wie gesagt, schon beim letzten Mal haben wir gesehen, dass Paulus für die Kolosser betet. Wir machen jetzt weiter in Kolosser 1, Vers 9 bis 14. Und im letzten Mal, da ging es mit dem Dank los. Das ist der erste Teil des Gebetes von Paulus. Da lesen wir, in Kapitel 1, Vers 3 schreibt er, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Wir danken alle Zeit, wenn wir für euch beten. Und 1, Vers 9 schreibt er dann, deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Deshalb hören wir auch nicht auf, zu beten und zu bitten. Paulus und Timotheus beten und bitten und sie hören nicht auf, für diese Gemeinde da zu beten und zu bitten. Und schon alleine dieser Ausdruck, ich höre nicht auf, für dich zu beten und zu bitten, zeigt uns doch, wie brennend dieses Herzensanliegen, was er scheinbar im Gebet vor den Herrn bringt, einfach für Paulus ist. Paulus betet alle Zeit und er hört nicht auf damit. Aber warum hat er so ein brennendes Anliegen für die Kolosser? Unser Text fängt an in 1 Vers 9 mit einem Deshalb. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Und dieses Deshalb zeigt uns, dass der Grund, warum Paulus nicht aufhört zu beten und zu bitten, im Abschnitt davor liegt. Er sagt ja, seitdem wir von euch davon gehört haben, und die Antwort finden wir auch im Abschnitt davor, in 1 Vers 4 schreibt er nämlich: Nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Das ist, was Paulus gehört hat von Epaphras. Nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Wenn wir den letzten oder den Abschnitt von letzter Woche vielleicht kurz zusammenfassen, dann könnte man sagen, Paulus hört nicht auf, für die Kolosser zu beten und zu bitten, weil sie von der Hoffnung in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört haben, die Gnade Gottes erkannt haben und zu einem Glauben an Jesus Christus gekommen sind, der ihr Leben so verändert hat, dass sie eine Liebe zu allen Heiligen haben. Paulus hört nicht auf, für die Kolosser zu beten und zu bitten, weil sie von der Hoffnung in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört haben, die Gnade Gottes erkannt haben und zu einem Glauben an Jesus Christus gekommen sind, der ihr Leben so verändert hat, dass sie eine Liebe zu allen Heiligen haben. Ganz, ganz runtergebrochen könnte man im Endeffekt sagen, Paulus hört nicht auf, für die Kolosser zu beten und zu bitten, weil sie Christen geworden sind. Weil sie zu einem Glauben an Jesus Christus gekommen sind, weil sie angefangen haben, unserem Herrn Jesus nachzufolgen. Und wenn dieses Anliegen für ihn deswegen so auf dem Herzen brennt, dann muss dieses Anliegen vielleicht auch für uns so wichtig werden, die wir ja auch Jesus Christus nachfolgen, die wir auch zu einem Glauben gekommen sind, die wir auch die Gnade des Herrn erkannt haben. Wenn dieses Paulus für die Christen in Kolossee so wichtig ist, dann sollte es vielleicht auch für uns so wichtig sein. Und deswegen sollte uns interessieren, wofür, ja, das ist nochmal 1 Vers 4, wofür betet Paulus hier eigentlich? Und jetzt steigen wir mehr in unseren Text ein und wir gehen Stück für Stück heute durch den Text durch und wollen jetzt erstmal uns den Vers 9 anschauen. Und da sehen wir nämlich, wofür Paulus betet. Ich lese einmal den ganzen Vers vor. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Also was ist Paulus Anliegen? Dass ihr erfüllt werdet. Paulus Anliegen ist, dass die Kolosse erfüllt werden. Und das kann ich mir vorstellen, wie ich einen leeren Gegenstand mit etwas voll mache, das, was Paulus hier meint. Wie ich vielleicht ein leeres Glas Wasser oder ein leeres Glas mit Wasser fülle, und dann habe ich erst ein Glas Wasser. Aber wenn ich ein Glas mit Wasser fülle und es voll mache, so wünscht Paulus sich, dass die Kolosser gefüllt werden mit etwas. Eine passende Bibelstelle, die mir dazu eingefallen ist, vielleicht hat einer von euch die auch im Sinn, ist Lukas 6, Vers 45. Da sagt Jesus nämlich in einem Teil des Verses, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Das ist so ein ganz bekannter Vers eigentlich, den wahrscheinlich viele kennen. Viele sagen, wovon das Herz voll ist, davon sprudelt der Mund über. Das, was bei uns im Inneren steckt, und so funktionieren wir Menschen, das kommt bei uns wieder raus. Das, womit wir gefüllt sind, was uns beschäftigt, Tag ein, Tag aus, darüber reden wir. Das zeigt sich in unserem Leben wieder, das, was in uns drin steckt. Was in deinem Herzen, was dein Herz füllt, das kommt aus deinem Mund rüber raus. Und an dieser Stelle ist es auch wichtig für uns festzuhalten, Paulus erwartet nicht von den Kolossern, dass ihr euch jetzt selber erfüllt, sondern sein Gebet ist, dass ihr erfüllt werdet. Paulus gibt das Ganze im Gebet an Gott ab und sagt, ich bete darum, dass ihr erfüllt werdet, weil er sieht, dass es eine Aufgabe Gottes ist, die Kolosser zu erfüllen. Die Frage ist nur, womit sollen die Kolosser erfüllt werden? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, oder wie es hier steht, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Sie sollen Erkenntnis bekommen. Dabei haben wir in Kapitel 1, Vers 6 lesen wir schon, dass die Kolosser Erkenntnis haben. Da lesen wir nämlich, dass sie das Evangelium gehört und die Gnade Gottes erkannt haben. Sie haben die Gnade Gottes erkannt und sind Christen geworden. Und jetzt möchte Paulus, dass sie noch mehr erkennen, und zwar, dass sie den Willen Gottes erkennen. Was meint er mit dem Willen Gottes? Wenn wir das grob herunterbrechen, dann könnte man sagen, dass Gottes Wille oder der Wille Gottes, Gottes Absicht beschreibt, die er mit der ganzen Welt hat, die er mit seinem Volk hat, die er mit jedem einzelnen Menschen hat. Und Gott offenbart uns seinen Willen in der Bibel. An vielen verschiedenen Stellen können wir den Willen Gottes erkennen. Zum einen zum Beispiel durch die Gebote, die wir im Alten Testament finden, offenbart Gott seinen Willen. Er offenbart, wie er sich vorstellt, wie die Menschen eigentlich zu leben haben, wie sie miteinander umgehen sollten, wie das Volk Israel zu leben hat, gibt er ihnen weiter und offenbart damit eine Facette seines Willens. Gleichzeitig lesen wir von seinem großen Plan oder von seinem göttlichen Plan der Errettung, angefangen von der Schöpfung über den Sündenfall bis hin zum Kreuz, sein Plan, den er mit seinem Volk Israel durchgeführt hat, bis hin zu einem Königreich in Ewigkeit. Und überall erkennen wir Gottes Willen, wie er ihn durchsetzt. Und Paulus wünscht sich nun, dass die Kolosser diesen Willen Gottes erkennen und meint damit, im Endeffekt Gottes ganzheitliche Absicht für die Weltgeschichte. Mit jedem Einzelnen auch persönlich, mit dem, was Gott für dich vorhat. Und jetzt möchte er, dass die Kolosser das verstehen, dass sie es mit ihrem Verstand ergreifen. Das ist natürlich sehr herausfordernd und da wird man sich auch fragen, wie sollen die das denn schaffen? Paulus führt es aber noch weiter aus und sagt, dass ihr erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und zeigt, wie die Kolosser damit erfüllt werden sollen. Und wenn wir Weisheit versuchen zu definieren, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, Weisheit bedeutet, sein theoretisches Wissen praktisch in der Tat umzusetzen. Das heißt, wenn ich etwas erfahre, wenn ich etwas weiß, dann handle ich auch dementsprechend. Wenn wir im Alten Testament über Weisheit lesen oder darüber lesen, was weise ist, kann man das vielleicht damit zusammenfassen, dass derjenige besonders weise ist, nicht der viel Wissen hat im Endeffekt, der besonders schlau ist oder der viel von sich behaupten kann, sondern derjenige, der es versteht, in Gottes Welt nach Gottes Vorstellungen zu leben. Der es versteht, in Gottes Welt nach Gottes Vorstellungen zu leben. Also im Endeffekt ist jemand weise, der Gottes Willen erkennt und danach lebt. Das heißt, wenn Paulus hier über Weisheit redet oder darüber redet, dass wir in Weisheit erfüllt werden sollen, meint er damit, dass diese Erkenntnis oder dieses Verständnis von dem Willen Gottes im Endeffekt nicht einfach nur ein Kopfwissen bei uns bringen soll, dass wir möglichst viel Wissen anhäufen, sondern das bedeutet, dass es etwas sein soll, was sich in der Tat umsetzt, was sich praktisch in unserem alltäglichen Leben zeigen soll. Ein Verständnis über den Willen Gottes. Dazu beschreibt er es noch mit einem geistlichen Verständnis. Und das, was Paulus hier meint, ist im Endeffekt ein tiefgehendes Verständnis über den Willen Gottes zu bekommen, was vom Geist jedoch gegeben sein muss. Ein geistliches Verständnis ist ein vom Geist gegebenes, tiefes Verständnis über etwas und wird oft auch als ein anderes Wort im Endeffekt für Weisheit benutzt, um eine Parallele damit zu erzeugen. Und Paulus zeigt im Endeffekt an dieser Stelle, um vielleicht den Vers 9 für uns kurz zusammenzufassen, betet Paulus dafür, dass die Kolosser vollgemacht werden, dass sie erfüllt werden mit einem tiefen Verständnis über den Willen Gottes. Ein tiefes Verständnis über den Willen Gottes soll die Kolosser erfüllen. Sie soll damit so voll sein, dass sich das nach außen zeigt, womit sie gefüllt sind. Dass es offensichtlich wird, weil es nicht um ein theoretisches Wissen geht, was sie sich aneignen sollen, sondern es geht darum, dass sie es in Weisheit ausleben, dass sich ihr Wissen, ihr Verständnis über den Willen Gottes im Alltag zeigt. Und wenn wir weitergehen im Text, in Vers 10 jetzt, dann sehen wir, warum es Paulus so wichtig ist, dass der Wille Gottes sie erfüllt. Weil wenn wir an dieser Stelle kurz innehalten und über unser Leben vielleicht nachdenken. Weil das war jetzt viel theoretisches Wissen, aber wir wollen das ja genauso auch in die Praxis irgendwie für uns anwenden. Wenn wir kurz darüber innehalten und du vielleicht über dein Leben nachdenkst, warum tust du eigentlich, was du tust? Was ist es denn, was dein Denken bestimmt? Was dein Handeln bestimmt? Warum hast du vielleicht den Job, den du hast? Warum hast du die Hobbys, die du hast? Warum verbringst du die Zeit nach der Arbeit, so wie du sie verbringst? Warum reagierst du auf deine Kinder, wie du reagierst? Jeden Tag treffen wir ganz viele kleine Entscheidungen, kleine Impulsentscheidungen, die uns vielleicht gar nicht so auffallen. Aber was ist es, was mein ganzes Handeln beeinflusst? Was bestimmt mein Denken? Was kommt raus, wenn ich einfach ganz impulsiv handle? Ist es der Wille Gottes, der rauskommt? Oder basieren meine Entscheidungen einfach nur auf das, was ich will? Wie mein Reich gebaut wird? Wie ich irgendwie erfolgreich werde, wie es mir gut geht und stehe ich im Zentrum des Ganzen. Und oft ist unser Gebet eben das, wo das deutlich wird, oder zumindest ist es bei mir persönlich so aufgefallen, dass wenn ich Zeiten habe, wo es mir schlecht geht, wo ich vielleicht einen neuen Wunsch habe, der sich in meinem Leben umsetzen soll, wo ich vielleicht einen neuen Plan für mein Leben habe, wo aber vielleicht Hürden kommen, wo es schwierig wird, wo es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann sind das Zeiten, wo ich intensiv bete, wo ich den Herrn darum bitte und sage, Herr, mach doch, dass mein Wille geschieht. Ich habe doch schon eigentlich einen guten Plan mir überlegt und ich möchte ganz gerne, dass du den jetzt umsetzt. Vielleicht sprechen wir das nicht ganz so deutlich aus, aber wenn ich mein Herz überprüfe, dann zeigt sich oft in meinem Gebet, was eigentlich mein Denken bestimmt. Und hier an dieser Stelle ist Paulus ein riesiges Vorbild für uns. Paulus betet nicht für die Kolosser und sagt, ihr habt das und das Problem und ich bete dafür, dass Gott diese Probleme einfach wegnimmt. Paulus betet nicht dafür, dass es ihnen jetzt einfach gut geht, dass sie Wohlstand haben und dass sie einfach keine Probleme mehr auf dieser Erde haben, sondern Paulus betet dafür, dass sie ihren eigenen Willen vergessen und erfüllt werden von dem Willen Gottes. Und warum ist ihm das so wichtig? Weil ich das in der Praxis zeigen soll. In Vers 10 lesen wir dann weiter, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Paulus Anliegen ist es, dass die Christen in Kolossa würdig sind, dass sie würdig wandeln. Mit dem Wandel meint er eben im Endeffekt genau das, worüber wir jetzt gerade geredet haben, diesen praktischen Lebensstil einfach. Das alltägliche Leben, die Entscheidungen, die ich treffe, die sollen geprägt sein von dem Willen Gottes und die sollen würdig sein dessen, was wir sind, Christen. Dass wir des Herrn würdig wandeln, bedeutet im Endeffekt, dass wir im Angesicht unseres Herrn würdig leben. Aber was bedeutet es, würdig zu leben im Angesicht unseres Herrn? Dieses Wort würdig benutzen wir heutzutage selten in unserem Sprachgebrauch. Also ich zumindest rede selten davon, dass jemand würdig ist. Vielleicht nutzt du das öfters. Aber meistens kennen wir das ja, meistens kennt man das vielleicht noch im Zusammenhang vom Sport oder von sportlichen Leistungen oder wenn jemand eine Ehrung bekommt oder einen Pokal bekommt und derjenige, der den Pokal hochhalten darf, der ist würdig dazu, diesen Pokal hochzuhalten. Warum? Weil er eine bestimmte Leistung gebracht hat. Er hat eine bestimmte Leistung erbracht und ist jetzt nun würdig, diesen Platz einzunehmen. Jemand, der vielleicht kennen wir das im Zusammenhang mit der Firma, mit der Arbeit, dass jemand eine Beförderung bekommen hat, eine neue Stelle bekommen hat und wir sagen, der ist dieser Stelle würdig. Das passt irgendwie einfach. Warum? Weil er gewisse Eigenschaften mitbringt, vielleicht auch bestimmte Leistungen erbracht hat und wir sagen, das passt zusammen mit dem, was die Stelle irgendwie von ihm einfordert. Und genauso ist es im Endeffekt auch mit dem, damit würdig, dem Herrn zu wandeln. Der Herr hat einen Maßstab, der Herr hat einen Willen, der Herr hat eine Vorstellung, wie wir leben sollen. Und es bedeutet im Endeffekt, dass wir dieser Vorstellung entsprechen, dass wir diesen Maßstab ausfüllen, dass wir so leben, wie der Herr es sich idealerweise für uns vorstellt. Unser Herr Jesus Christus war da ein Vorbild und diesem Vorbild sollen wir nacheifern. Wir sollen diesen Maßstab erfüllen, den Christus gesetzt hat. Das bedeutet es im Endeffekt, würdig dem Herrn zu wandeln. Und die Auswirkung davon ist, dass wir zu allem Wohlgefallen wandeln. Das bedeutet, dass wir ein Leben leben, was Gott gefällt. Das ist Paulus' Absicht im Endeffekt, kurz heruntergebrochen. Die Absicht seines Gebetes ist es, damit die Kolosser ein Leben leben, das Gott gefällt. Damit sie wissen, wie sie leben sollen, was für Entscheidungen sie treffen sollen, wie sie ihr ganz normales, alltägliches Leben, wie du und ich, leben sollen. So, dass es Gott gefällt am Ende des Tages. Und ab jetzt beschreibt Paulus, wie dieses Leben aussieht. Wie sieht ein Leben aus, das Gott gefällt? Ein Leben, das Gott gefällt, ist fruchtbringend in jedem guten Werk. Und dieses fruchtbringend, das kommt dir vielleicht bekannt vor, weil in der Bibel hören wir öfters, oder wird das christliche Leben öfters mit Frucht verglichen oder mit einem Baum, der Frucht bringt. In der Bergpredigt zum Beispiel sagt Jesus, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. In Johannes 15 nutzt Jesus das Beispiel von dem Weinstock und den Reben, auch sehr bekannt. Ab Vers 5 sagt er da, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Egal, was für eine Frucht wir nehmen, ob es ein Apfel ist oder eine Weintraube, diese Frucht wäre niemals zu dem geworden, was sie ist, wenn es keinen Stamm gehabt hätte, keinen Strauch gehabt hätte, wo es dran gehangen hat, keine Wurzel gehabt hätte, die sie versorgt hat. Eine Frucht braucht einen Versorger, damit sie heranwachsen kann, damit wir sie so genießen können, wie sie im Endeffekt ist, mit all ihren Vorzügen. Und so ist es auch bei uns. Paulus' Anliegen ist, dass wir fruchtbringend sind. Das bedeutet, dass wir eine Wurzel brauchen. Das bedeutet, dass wir ein Fundament brauchen. Dieses Fundament ist Christus. Und die Frucht, die wir bringen sollen, sind gute Werke. Fruchtbringend in jedem guten Werk. Und damit meint Paulus eben keine Gesetzeswerke, keine Werke, die wir einfach nur tun, weil wir uns verpflichtet fühlen, weil wir irgendwie gewissen Maßstäben einfach nur gerecht werden wollen, weil wir unser Gewissen beruhigen wollen, sondern gute Werke, die aus unserem Glauben heraus entstehen. Gute Werke, die daraus entstehen, weil wir eine Liebe zu Gott und den Menschen haben. Das bedeutet, dass ich in meiner Gemeinde diene. Das bedeutet, dass ich meinen Arbeitskollegen in Liebe begegne, auch wenn sie vielleicht nicht so arbeiten, wie ich mir das vorstelle. Das bedeutet, dass ich meiner Familie in Liebe begegne, meinen Kindern in Liebe begegne, dass ich nicht schnell zornig reagiere. Und das bedeutet, dass ich im Endeffekt mein ganzes Leben danach ausrichte, wie einfach aus einer Liebe und zu Gott, oder mein ganzes Leben danach ausrichte, nach der Liebe zu Gott und zu meinen Mitmenschen ausrichte. Aber nicht, weil ich dazu verpflichtet werde, sondern weil ich es will. Weil Jesus mein Herz verändert hat. Weil ich mich in dieser Liebe hingeben möchte. Dafür brauchen wir natürlich ein verändertes Herz und nur so können wir im Endeffekt fruchtbringend sein in guten Werken. Und die Grundlage dafür ist, wie gesagt, in Vers 9 schon gelegt. Wenn wir mit dem Willen Gottes erfüllt werden, dann werden wir fruchtbringend sein in guten Werken. Der zweite Punkt, den Paulus dann nennt, wie ein Leben nach dem Willen Gottes aussieht oder wie wir im Endeffekt leben, dass wir Gott gefallen, indem wir wachsend durch die Erkenntnis Gottes leben. Ein Christ soll wachsen. Ein Christ soll nicht einfach stehen bleiben und sich nicht mehr verändern, sondern das, was Paulus lehrt, ist, dass ein Christ immer weiter im Prozess ist. Unser Ziel ist es, unserem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Wir sollen immer mehr in der Heiligung wachsen. Wir sollen uns verändern und vorangehen. Wir sollen immer fester mit ihm verwurzelt sein. Und wie funktioniert das? Durch die Erkenntnis Gottes, indem wir Gott, unseren Herrn, immer mehr kennen und lieben lernen. Das ist auch Gottes Anliegen und deswegen offenbart er sich uns in der Bibel. Deswegen haben wir die Bibel und können darin lesen. Und das ist gerade sein Wunsch, wo er sagt, ein Leben, das Gott gefällt, studiert die Bibel, aber nicht aus einem Pflichtbewusstsein heraus, nicht, weil ich jetzt Bibel lesen muss, sondern ich studiere die Bibel, weil ich ein aufrichtiges Anliegen habe, meinen Herrn besser kennenzulernen. Weil ich dieses aufrichtige Anliegen habe, verändert zu werden in meinem Leben, zu wachsen, nicht mehr auf der Stelle zu stehen, sondern voranzukommen. Danach beschreibt Paulus es, ein Leben, das Gott gefällt, ist, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. So sieht ein Leben aus, was Gott gefällt. Es ist gekräftigt. Paulus möchte, dass wir als Christen Kraft empfangen. Es ist aber vielleicht nicht eine Kraft, wie wir uns das vorstellen, dass wir jetzt durch viel Training uns irgendwie Kraft aneignen können, dass wir viel durchstehen müssen. Viel durchstehen bedeutet viel Kraft für kommende Herausforderungen, sondern es ist eine Kraft, die uns gegeben wird durch die Macht seiner Herrlichkeit. Durch Gottes Allmacht dürfen wir Kraft empfangen. Und davon lesen wir, oder auch Jesus redet davon, dass wir Kraft empfangen sollen in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 1, kurz vor Pfingsten. Kurz bevor die Apostel den Heiligen Geist bekommen, sagt er in 1 Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Das bedeutet, wir als Christen, wir dürfen Kraft empfangen oder wir durften Kraft empfangen, wo wir vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und diese Kraft dient leider nicht dazu, wie wir uns das vielleicht wünschen, gerade wir als Männer, für uns ist Kraft oft etwas, wodurch wir uns auszeichnen wollen oder auszeichnen können, wo wir irgendwie uns beweisen müssen oder beweisen wollen. Aber kräftig zu sein ist in diesem Zusammenhang, so wie Paulus es gerade beschreibt, nicht etwas, wodurch wir hervorstechen, wodurch wir zeigen, dass wir die Starken sind. Es bedeutet nicht, dass wir als Christen jede Debatte gewinnen müssen und jetzt irgendwo vorangehen müssen und überall draufhauen müssen und sagen müssen, wir haben Kraft. Sondern das, wofür wir diese Kraft brauchen, schreibt Paulus, ist zu allem Ausharren und aller Langmut. Zum Ausharren und Langmut. Es bedeutet im Endeffekt, dass wir die Umstände, in denen wir leben, ausdauernd ertragen können. Dass wir, wenn wir Leid erleben, dass wir das ertragen können. Wenn wir verfolgt werden, dass wir es ertragen können. Und wenn Menschen vielleicht nicht so mit uns umgehen, wie wir das für gerecht empfinden, wie wir es uns das vielleicht vorstellen, wie wir vielleicht gerne behandelt werden wollen, dass wir dann nicht zornig reagieren, sondern dass wir ausdauernd sind. Dass wir das ertragen können, erdulden können, wie andere Menschen uns begegnen. Wie schwer ist es da, in Liebe zu reagieren und nicht in Zorn? weil einfach nur mein eigener Wille, mein eigener Wunsch rauskommt. Aber wenn ich mit dem Willen Gottes erfüllt werde, dann bin ich in der Lage, gekräftigt zu sein und mit Ausdauer zu reagieren auf schwierige Situationen. Und das Ende von Vers 11 und Anfang von Vers 12, da beschreibt Paulus die nächste Art und Weise, wie wir leben, dass es Gott gefällt, und zwar in Dankbarkeit, mit Freuden dem Vater danksagend. Und das ist für uns vielleicht eins der schwierigsten Aufgaben, weil wir dankbar sind, wenn es uns gut geht, wenn die Umstände passen, dann sind wir vielleicht dankbar. Aber Paulus schreibt hier nicht, dass wir dankbar sein sollen, wenn es uns gut geht. Paulus schreibt nicht, dass wir dankbar sein sollen, weil wir als Christen ein einfaches Leben haben, weil wir gut und reich durch die Welt gehen werden. Sondern Paulus schreibt jetzt danach, warum wir danksagend sein sollen dem Vater. Weil der Vater uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Der Vater hat uns fähig gemacht, Anteil zu haben an einem Erbe. Weil ich ein Erbe empfangen darf, auf das ich blicken darf, weil ich auf eine Herrlichkeit blicken darf, die mich erwartet eines Tages, weil ich eines Tages in sein Königreich einziehen darf, darf ich dem Vater dankbar sein. Ich darf dankbar sein, weil er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Satans. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Bösen, sondern wir dürfen im Licht leben. Wir stehen unter der Herrschaft des Sohnes. Daraus hat er uns gerettet, aus dieser bösen Herrschaft, und hat uns in ein neues Reich versetzt. Deswegen dürfen wir dem Herrn dankbar sein. Wir dürfen ihm dankbar sein, weil in ihm, also in dem Sohn, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Wir dürfen dem Vater dankbar sein, weil wir Vergebung erlebt haben, weil uns vergeben wurde. Und wenn wir uns diesen Abschnitt angucken, das ist schon herrlich und den wird Paulus jetzt in der nächsten Predigt, im nächsten Predigtext weiter fortsetzen. Aber das ist schon herrlich darüber zu lesen, warum darf ich dem Vater dankbar sein? Und dieses Dankbar, das bezieht Paulus, so wie auch alle anderen Punkte schon, nicht auf eine einzelne Situation, wo wir dankbar sein sollen, sondern es soll unser Lebensstil sein. Egal wie es uns geht, egal was für ein Leid wir erfahren, egal wie schlecht es uns gerade geht, egal wie schlecht die Menschen mit uns umgehen, wir sollen dankbar sein dem Vater. Aber nicht, weil er uns ein gutes Leben verheißen hat, sondern wir sollen dankbar sein wegen des Erlösungswerks. Weil ich weiß, wer ich nun in Christus bin. Weil ich weiß, was Christus für mich getan hat. Weil ich weiß, was der Vater für mich getan hat. Und deswegen soll ich alle Zeit dankbar sein. Und das ist ein Leben, das Gott gefällt. Wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen. Es ist ein Leben, was Gott gefällt, tut gute Werke. Es ist ein Leben, was durch neue Erkenntnisse wächst. Es ist ein Leben, das gekräftigt ist zur Ausdauer. Es ist ein Leben, das immer mit Freuden dankbar ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Punkte anschaust. Ich fand, als ich so darüber nachgedacht habe, fand ich das ziemlich erschlagend. Was für ein Maßstab Paulus hier setzt, wie er ein Leben beschreibt, was Gott gefällt. Weil ich feststelle, ich lebe ein Leben, was Gott offensichtlich nicht gefällt. Ich schaue diese Punkte an. Ein Leben, das immer mit Freuden dankbar ist. Viel eher neige ich dazu, unzufrieden zu sein, weil nicht mein Wille geschieht. Unzufrieden zu sein und neidisch zu sein, weil ich mich nicht auf meine Rettung konzentriere, weil ich nicht auf meine Rettung fokussiert bin, sondern auf meinen Besitz, auf das, was meine Leute in meinem Umfeld besitzen, auf meine Gesundheit, so wie es mir geht, auf meine Fähigkeiten, mit denen Gott mich vielleicht gesegnet hat und damit unzufrieden bin, weil das alles nicht nach meinem Willen entspricht. Weil es nicht so ist, wie ich mir das eigentlich vorstelle und wie ich es mir wünsche. Und ich werde undankbar. Ich bin geduldig, oder ob ich geduldig bin, wenn ich auf mein Leben schaue, dann hat mein Sohn mich nochmal ganz neu darin gelehrt, wie schnell ich doch zornig werden kann und nicht geduldig mit ihm bin, weil er sich nicht so verhält, wie ich mir das gerade gerne vorstelle. Weil er nicht gerade das macht, was ich gerne möchte. Und wie oft ist es bei uns im Alltag so, dass Menschen uns begegnen, die tun nicht das, was wir wollen. Und wir werden zornig. Wir regen uns auf. Wie schnell werden wir ungeduldig? Wie schnell werden wir zornig auf Gott, wenn wir Leid erleben, wenn wir Trauer erleben? Und das hat wenig mit Ausdauer zu tun. Oft lese ich vielleicht meine Bibel und versuche zu wachsen in der Kenntnis über Gott, aber nicht, weil ich ein wirklich aufrichtiges Verlangen danach habe, in Heiligung zu wachsen und meinen Gott näher kennenzulernen, sondern einfach, weil ich es vielleicht aus einem Pflichtbewusstsein tue. Das macht doch, ist doch ein Leben, was Gott gefällt. Und deswegen mache ich es, um irgendwie meinen Soll zu erfüllen, aber nicht mit einem aufrichtigen Wunsch danach, Gott näher kennenzulernen. Und vielleicht habe ich in meinem Leben viele Werke, die ich als gut bezeichnen würde, die aber im Endeffekt nicht daraus kommen, weil ich eine Liebe zu Gott und zu meinem Menschen habe, sondern nur, weil ich eine Liebe zu mir selbst habe. Weil ich mir selbst auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, du guter und treuer Knecht, so viel Gutes tust du, du dienst in der Gemeinde, du begegnest deinen Mitmenschen in Liebe, du hilfst zu Hause und du machst so viel, du bist so gut. Aber dabei geht es einfach nur darum, mich selbst irgendwie zu verherrlichen. Und wie gut sind unsere Werke tatsächlich? Und wenn wir so darüber nachdenken, dann ist es doch echt entmutigend, wenn wir auf unser Leben blicken. Und ich hoffe, dass es auch für dich entmutigend ist, so darüber nachzudenken, weil es uns vielleicht zeigt, dass in uns tatsächlich der Wunsch da ist, Gott zu gefallen. Ein Leben doch leben zu wollen, was Gott wohlgefällig ist. Ihm würdig leben zu wollen. Dem würdig zu sein, dass wir Christen sind, dass Christus uns teuer erkauft hat. Paulus' Abschnitt ist aber eigentlich nicht entmutigend. Und die Predigt soll jetzt auch am Ende nicht entmutigend sein, sondern wir wollen eigentlich viel mehr ermutigt darüber sein, über die Tatsache, was für ein Text das ist. Das ist nämlich kein Text, wo Paulus jetzt die Kolosser ermahnt und aufzeigt und sagt, so, so, so sollt ihr sein und so sollt ihr euch jetzt verändern. Weil das, was Paulus hier beschreibt, ist ein Charakter, es ist ein Lebensstil. Eigentlich musste ein veränderter Mensch sein, der vorangeht, der so leben kann, dass er Gott gefällt. Und deswegen fordert Paulus hier an dieser Stelle auch nicht auf und sagt, das sollt ihr jetzt tun, damit ihr Gott gefällt, sondern was ist das für ein Abschnitt? Wir wollen uns daran erinnern, wir befinden uns gerade in einem Gebet von Paulus. Es ist nicht so, dass er die Kolosser gerade auffordert, wie sie leben sollen, sondern er erzählt ihnen gerade, wofür er für sie betet. Es ist dieses aufrichtige Gebet, und da kommen wir wieder zurück zu Vers 9, den wir uns ein bisschen genauer angeschaut haben, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis über den Willen Gottes. Und da sehen wir, wenn wir uns daran erinnern, diese Erfüllung mit dem Willen Gottes ist der Schlüssel dazu, Gott wohlgefällig zu leben. Denn wenn ich mit dem Willen Gottes erfüllt werde, dann werde ich automatisch so leben, dass es Gott gefällt. Wenn ich mit dem Willen Gottes voll bin, dann kommt der Wille Gottes raus. Dann werde ich den Willen Gottes in meinem Leben leben. Der Schlüssel dahin ist aber nicht, dass ich mich selbst erfülle, sondern der Schlüssel dahin ist, dass Gott mich erfüllt. Dass Gott aktiv wird. Und deswegen betet Paulus darum. Deswegen hört er nicht auf, dafür zu beten und zu bitten. Und wenn es diese eine Anwendung ist, die wir heute rausnehmen, wo es vielleicht kein Plan ist, den ich dir jetzt vorsetzen kann und sagen kann, so lebst du jetzt, das musst du jetzt die nächste Woche entscheiden oder diese Entscheidung musst du die nächste Woche treffen, die Entscheidung musst du in deiner Berufswahl oder sonst wo treffen, damit du Gott gefällst, sondern es gibt diese eine Anwendung, dass Paulus' Gebet zu unserem Gebet wird. Dass wir nicht mehr danach beten, dass mein Wille geschieht und dass mein Reich gebaut wird hier auf Erden, sondern dass wir dieses ehrliche Gebet von Paulus annehmen, dass es ein Gebet unserer Gemeinde wird, dass es ein Gebet für dich persönlich wird, dass Gott uns mit der Erkenntnis über seines Willens erfüllt, dass wir voll mit dem Willen Gottes werden, damit wir ein Leben leben, was Gott gefällt am Ende des Tages und nicht uns selbst. Amen.